ARD Sounds.
The Telegraph has analysed a dossier of satellite imagery and leaked documents. They show how Russia is rapidly developing air bases along its western border to launch its most advanced jet-powered drones. Drones that are capable of reaching deep into NATO territory.
Richard Holmes, Forensic Investigations Editor vom britischen Telegraph, berichtet, dass Russland offenbar geheime Stützpunkte errichtet, von denen aus hochleistungsfähige Drohnen auch tief in das Gebiet der NATO geschossen werden können.
Bei russischen Angriffen im Nordosten der Ukraine sind wieder viele Menschen getötet worden.
Die Ukraine wiederum hat die Region Moskau mit hunderten Drohnen angegriffen.
Bundesumweltminister Schneider ist mit deutschen Investoren in die Ukraine gereist.
Wegen Agententätigkeit im Auftrag Russlands hat das Oberlandesgericht Stuttgart einen 30-jährigen Ukrainer verurteilt.
US-Präsident Trumps Haltung zu Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un sorgt in den USA für Irritationen. Hallo, ich bin Katharina Jetter aus der NDR-Nachrichtenredaktion.
Und ich bin Benjamin Kirsch. Hier ist die neue Folge von Machtfragen, das sicherheitspolitische Update, am 18. August um 16 Uhr. Die britische Zeitung The Telegraph hat Satellitenbilder von der russischen Grenze zu Ukraine und Belarus ausgewertet. Darauf sieht man eine ganze Reihe neuer, insgeheim aufgebauter Stützpunkte mit Abschussrampen für moderne Langstreckendrohnen. Von dort sollen die Waffen Ziele tief im NATO-Gebiet erreichen können. Das klingt ja ziemlich brisant. Was ist da bisher bekannt?
Also NTV formuliert die Nachricht noch mit einem offenbar im Titel. Also es heißt, Russland baut offenbar reihenweise geheime Abschussrampen. Der Sender zeigt auch ein Satellitenbild. Das soll eines der bisher geheimen russischen Drohnenstützpunkte zeigen. Und das ist die Luftwaffenbasis Chalino in der Oblast Kursk. Und in dem NTV-Bericht heißt es dann,
hier sollen laut einer Recherche des britischen Telegraph mehrere besonders lange Abschussrampen gebaut worden sein. Die Zeitung hat auch weitere Satellitenbilder ausgewertet. Demnach sind an mindestens 10 Orten neue Rampen gebaut worden, von denen aus moderne Langstreckendrohnen abgefeuert werden können. Sie sollen so bis weit in NATO-Gebiet gelangen können, selbst bis Warschau. Mindestens einer der Stützpunkte soll bis zu 1000 Drohnen lagern können. Die Fluggeräte werden zu einer immer größeren Gefahr für die NATO und damit für Deutschland. Das hat zuletzt auch die Sprengstoffdrohne gezeigt, die am Flughafen Leipzig-Halle entdeckt worden war.
Ja, das Thema Drohnen wird uns so schnell nicht loslassen. Im Gegenteil, die Bedrohung wird weiter zunehmen. Und heute ist ja das neue Zentrum für Drohnensicherheit in Sachsen-Anhalt eröffnet worden. Wenn euch das interessiert, könnt ihr nochmal in den Podcast von heute früh reinhören. Da haben wir das besprochen. Nach dem russischen Raketenangriff in der Region Kharkiv hat der ukrainische Präsident Zelensky jetzt eine Reaktion angekündigt. Zelensky spricht auf der Plattform X von einer brutalen Attacke und er sagt, dass sein Mitgefühl den Angehörigen der Opfer gilt. Um wie viele Opfer geht es da?
Bei dem Angriff im Nordosten der Ukraine sind nach Behördenangaben mindestens 10 Menschen getötet worden. Und dem zuständigen Gouverneur zufolge wurden außerdem 8 Menschen verletzt.
Die Ukraine reagiert ja auf die russischen Angriffe seit einigen Monaten mit Luftangriffen bis weit im Landesinneren Russlands. Wie sah es da in der vergangenen Nacht aus?
In der vergangenen Nacht wurde die Region Moskau mit mehr als 600 Drohnen angegriffen. Ziel war auch wieder ein Lagerhaus des Online-Händlers Wildberries. Mehrere Menschen sind verletzt worden und die Luftabwehr hat nach eigenen Angaben 180 Drohnen abgefangen.
Die Ukraine hat heute Besuch von Bundesumweltminister Schneider bekommen. Er will gleich einige Tage bleiben. Katharina, dass der Außenminister oder der Verteidigungsminister in die Ukraine reist, das kennt man ja. Aber warum gerade der Umweltminister? Welche Themen bringt er denn mit?
Naja, zunächst mal bringt er eine ganze Menge Leute mit, nämlich 17 deutsche potenzielle Investoren. Schneider will in der Ukraine mit Politikern, mit Wirtschaftsvertretern sprechen. Und dabei geht es um den Wiederaufbau der zerstörten Infrastruktur und der Energieversorgung. Aber eben nicht im alten Stil, sondern das sollen jetzt erneuerbare Energiekonzepte sein. Die sollen effizient sein, umweltschonend, dezentral und die sollen nicht nach dem Krieg, sondern schon während des Krieges gebaut werden.
Okay. Dezentral zu bauen, das ist sicher ja auch eine gute Idee, weil die russische Armee gezielt Energieinfrastruktur angreift.
Genau, denn so könnte es dann auch mehr Energie- und Versorgungssicherheit für die ukrainische Bevölkerung geben, weil es nicht mehr den einen Knotenpunkt gibt, der, wenn er einmal zerstört ist, ganze Regionen im Kalten lässt, ohne Heizung, ohne Strom dastehen lässt.
Bundesumweltminister Schneider hat ja bei seiner Reise in die Ukraine heute auch die Atomruine Tschernobyl besucht.
Ja, und dabei hat er der Ukraine eben zugesichert, sie bei der Reparatur der Schutzhülle zu unterstützen. Die Hülle wurde ja bei einem Drohnenangriff beschädigt. Dadurch schirmt sie die Strahlung womöglich nicht mehr optimal ab. Die Kosten für die Reparatur werden auf rund 500 Millionen Euro geschätzt.
Dann schauen wir mal nach Deutschland. Es klingt mal wieder ein bisschen nach Spionagefilm. Es geht um die sogenannten Wegwerfagenten. Am Oberlandesgericht Stuttgart hat es heute eine Verurteilung gegeben. Worum ging es denn bei dem Urteil genau?
Heute Mittag ist ein junger Ukrainer zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Zwei weitere Ukrainer wurden freigesprochen. Sie sollen im Auftrag von Russland gehandelt haben und sogenannte Wegwerfagenten gewesen sein. Aus Stuttgart unsere SWR-Kollegin Deborah Kölz zu der Frage, wo diese Wegwerfagenten spioniert haben und was Wegwerfagenten eigentlich sind.
Angefangen hat das Ganze in Konstanz am Bodensee. Da hat ein junger Ukrainer GPS-Tracker eingerichtet und ausprobiert, mit Hilfe von einem Mann aus Mariupol im russisch besetzten Gebiet der Ukraine. Das Ganze sollte dann Teil einer Sabotageaktion werden. Zusammen mit zwei anderen Männern soll der jetzt Verurteilte nämlich von Köln aus zwei Pakete mit Autoteilen und GPS-Trackern in Richtung Ukraine geschickt haben. Hört sich erstmal unspektakulär an, aber das Ziel dabei war, rauszufinden, wie der ukrainische Paketdienst Nova Post arbeitet und wie dessen Versandrouten aussehen. Und dieser Auftrag soll, laut Bundesanwaltschaft, über Mittelsmänner von einem russischen Nachrichtendienst gekommen sein. Denn später sollten dann mit diesem Wissen über die Postrouten Brandsätze verschickt werden, um entweder in Deutschland oder in der Ukraine möglichst großen Schaden anzurichten und die Bevölkerung zu verunsichern.
Auch heute kommen wir nicht drum herum, wieder über Donald Trump zu sprechen. Es ist ja gerade nicht einfach, Freund oder Verbündeter Amerikas zu sein. Die Erfahrung macht auch gerade Südkorea. Wir hatten da ja schon gestern drüber gesprochen.
Ja, wie jedes Jahr haben die USA und Südkorea am Sonntag ein gemeinsames Militärmanöver gestartet. Die USA haben ja etwa 18.000 Soldaten in dem ostasiatischen Land stationiert. Aber dann hat US-Präsident Trump plötzlich angekündigt, die Manöver mit Südkorea, die sollen künftig wesentlich reduziert werden.
Warum?
Ja, zum einen hat Trump ja angeblich eine sehr gute Beziehung zu Südkoreas Erzfeind, nämlich Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un. Das Verhältnis sei super, hat er gestern nochmal gesagt. Und zum anderen ist Trump wütend.
Warum jetzt wieder?
Ja, also vor Journalisten im Oval Office hat sich Trump vorgestern beschwert, Südkorea habe es abgelehnt, den USA beim Krieg gegen den Iran beizustehen. Und das, obwohl ja so viele US-Soldaten in Südkorea stationiert seien, zum Schutz des Landes. Und hier hören wir mal den ganzen O-Ton.
Wenn Sie jemanden fragen, möchten Sie uns helfen, und dann heißt es nein, danke, aber dabei beschützen wir Sie vor einem anderen Land, was Milliarden Dollar kostet, genauso wie im Fall der NATO.
Wie wird dann diese militärpolitische Wende in den USA aufgenommen?
Trumps Wende stößt in Washington auf sehr viel Unverständnis. Schließlich hatten Vertreter seiner Regierung Südkorea ja bis jetzt als mustergültigen Verbündeten dargestellt, der sehr viel Geld in die Verteidigung steckt. Unser Korrespondent Carsten Kühntop zur Frage, was Trump da jetzt vorhat und was alles vorher geschah.
Bruce Klingner ist Korea-Experte bei der Mansfield Foundation, einer Denkfabrik in Washington.
Es ist ein dreifacher Fehler. Erstens schwächt es die Abschreckungskraft der Verbündeten angesichts der wachsenden Bedrohung durch nordkoreanische Atomraketen und konventionelle Waffen. Zweitens bestraft es einen treuen Verbündeten dafür, dass er sich weigert, sich Trumps gescheitertem Krieg gegen den Iran anzuschließen. Drittens bedeutet es eine Beschwichtigung eines despotischen Diktators.
Trumps freundliche Worte über Nordkoreas Herrscher, Gordon Sondland, beunruhigen sie nicht. Sondland diente während Trumps erster Amtszeit als US-Botschafter bei der EU
und sagt bei CNN:
He's trying to keep very, very hostile regimes.
Er versucht, sehr, sehr feindselige Regime wie Nordkorea in Schach zu halten, indem er ihnen zumindest immer wieder Friedensangebote unterbreitet, ohne dabei militärisch auch nur im Geringsten nachzugeben. Er versucht lediglich, etwas freundliche Rhetorik ins Spiel zu bringen.
Bereits in seiner ersten Amtszeit verfolgte Trump einen ungewöhnlichen Kurs gegenüber Nordkorea. Zuerst gab es eine Periode wüster Beschimpfungen und Drohungen. Trump nannte Kim Jong-un das Raketenmännchen, Kim Trump einen geistig verwirrten Greis. Dann Tauwetter. Dreimal trifft der US-Präsident den nordkoreanischen Diktator in den Jahren 2018 und 2019. Zuerst in Singapur, dann in Hanoi und schließlich in der demilitarisierten Zone zwischen Nord- und Südkorea. Im September 2018 berichtet Trump seinen Anhängern bei einer Veranstaltung in West Virginia:
And we'll go back and forth and then we fell in love, okay? No, really. He wrote me beautiful letters. And they're great letters. We fell in love.
Irgendwann hätten er und Kim sich ineinander verliebt, sagt Trump. Kim habe ihm wunderschöne, großartige Briefe geschrieben. Der Journalist Bob Woodward darf später 25 dieser Briefe lesen und daraus zitieren. So schrieb der Nordkoreaner an den US-Amerikaner im Dezember 2018 nach dem ersten Gipfeltreffen:
Selbst heute noch kann ich diesen historischen Moment nicht vergessen, als ich an diesem wunderschönen und heiligen Ort fest die Hand Eurer Exzellenz hielt, während die ganze Welt mit großem Interesse und der Hoffnung zusah, die Ehre dieses Tages noch einmal zu erleben.
Doch Trumps Kalkül scheitert. Kim rüstet weiter auf mit Nuklearwaffen und ballistischen Raketen. Eine Forscherin vom Wilson Center, einem Institut in Washington, stellt zum Ende von Trumps Amtszeit fest, bei seiner Nordkorea-Politik bleibe dem Präsidenten nicht viel mehr als eine Schublade schmeichlerischer Briefe.
Inwieweit ist das auch der Versuch von Trump, Nordkorea zu besänftigen, weil er vielleicht Kim Jong-un und sein Atomprogramm fürchtet?
Dazu hat Erik Balbach, Korea-Experte bei der Stiftung Wissenschaft und Politik, auf NDR Info heute gesagt, Nordkoreas strategische Situation, die hat sich enorm verbessert, weil Nordkorea ja jetzt eng mit Russland kooperiert. Machthaber Kim Jong-un unterstützt Russland im Krieg gegen die Ukraine. Angeblich will er jetzt nochmal bis zu 50.000 Soldaten nach Russland schicken. Wie mächtig ist Nordkorea durch seine Verbindungen zu Russland, aber auch zu China in den vergangenen Jahren geworden? Dazu unser Experte Erik Balbach.
Die strategische Position Nordkoreas sowohl für Russland, aber auch für China hat sich enorm verbessert. Der strategische Wert hat sich erhöht. Das sehen wir natürlich insbesondere über die Unterstützung Russlands in dessen Krieg gegen die Ukraine. Die jetzigen Meldungen sind bisher lediglich vom ukrainischen Geheimdienst. Wir haben noch keine Bestätigung anderer Dienste. Aber es würde eben dem Abkommen der beiden Länder, das zwischen Donald Trump und Wladimir Putin unterzeichnet wurde, entsprechen. Und es würde nicht überraschen, wenn es hier zu weiteren Truppenentsendungen kommt. Und das stärkt Nordkorea in vielerlei Hinsicht. Einmal natürlich wirtschaftlich. Es bringt dringend benötigte Finanzmittel durch den Verkauf von Waffen und die Entsendung von Soldaten. Es ist ein militärisch großer Gewinn für Nordkorea, denn Nordkoreas Waffen sind jetzt kriegsgetestet. Wir müssen davon ausgehen, dass Russland entsprechende Informationen über die Wirksamkeit eigener Raketen beispielsweise an Nordkorea zurückspielt, die dann versuchen werden, diese weiter zu perfektionieren. Und wir dürfen nicht vergessen, dass nordkoreanische Soldaten Kampferfahrungen in einem aktiven Kriegsgeschehen auch mit modernsten Mitteln, beispielsweise der drohnengestützten Kampfführung, Kriegsführung, dass man hier enorm viel Wissen jetzt in Nordkorea anhäuft. Und das ist natürlich sehr, sehr bedenklich.
Wie groß ist dadurch die Gefahr für Südkorea geworden? Droht da womöglich irgendwann der Angriff aus dem Norden?
Ja, interessante Frage. Dazu nochmal Erik Balbach.
Also für Südkorea hat sich die Gefahr natürlich weiter zugespitzt. Denn Nordkorea erhält aus Russland eben auch Unterstützung, so wie es aussieht, so wie verschiedene Geheimdienste berichten, in ganz sensiblen Bereichen, dem Ziel Nordkoreas, ein nuklearbetriebenes U-Boot zu entwickeln, aber auch die Perfektionierung seiner Interkontinentalraketentechnologie. All diese Dinge sind natürlich für Südkorea enorm bedenklich, verbunden mit dem gerade erwähnten Fakt, dass Nordkorea eben jetzt auch Erfahrungen sammelt, in Kriegssituationen, die in Korea ähnlich zum Tragen kommen würden, beispielsweise dem drohnengestützten Kampf.
Und in dieser Situation kommen jetzt natürlich die USA wieder ins Spiel. Bisher ganz klar die Schutzmacht für Südkorea. Wie werden sich die USA da in Zukunft platzieren? Ist das denkbar, dass sich die USA als Schutzmacht für den Süden zurückziehen?
Nach Einschätzung des Korea-Experten Balbach kann das schon sein. Und das würde Südkorea dann zwingen, eben selbst weiter aufzurüsten.
Also noch im Juli haben wir ja was ganz anderes von Donald Trump gehört, anlässlich des Jahrestages der Unterzeichnung des Waffenstillstandsabkommens auf der koreanischen Halbinsel hat er nochmal den Wert dieser Allianz betont. Jetzt hören wir andere Wortmeldungen aus den USA. Für Südkorea heißt das natürlich, eigene Lektionen daraus zu ziehen. Und heute hören wir ja bereits, dass Lee Jae-myung sich dafür einsetzt, noch stärker dafür einsetzen wird, jetzt die operative Einsatzführung im Kriegsfall in südkoreanische Hände zurückzubekommen. Das heißt, all diese Fragezeichen, größere und kleinere Fragezeichen, die hinter die Glaubwürdigkeit der Allianz mit den USA gesetzt werden, führen natürlich entsprechend zu Schritten in Südkorea, die eigene Verteidigung zu stärken. Und das befeuert sicherlich eben auch weiterhin die Debatte in Südkorea, wie es denn aussieht mit der Entwicklung eigener Atomwaffen in Südkorea, um das nukleare Gleichgewicht in Korea wiederherzustellen. Und das ist sicherlich nicht in unser aller Interesse.
Und das war Machtfragen, das sicherheitspolitische Update. Ich bin Benjamin Kirsch, bei mir im Studio war Katharina Jetter aus der NDR-Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank für euer Interesse.